Kapitel 6. Etwas verloren standen Gasperlmeier und die Manuela an der Rezeption des Hotels Kaiser Franz.
»Warum bestellt er uns um 7 her, wenn dann keiner da ist?« fragte die Manuela mit einem Seitenblick auf den jungen Rezeptionisten, der verlegen lächelte und mit den Schultern zuckte.
»Er ist jedenfalls noch nicht da.«
Gasperlmeier fragte sich auch, was sie hier sollten. Eigentlich hätte er sich heute laut Dienstplan um das Oldtimer-Treffen kümmern sollen. Das wäre ihm auch bedeutend lieber gewesen, als hier herumzustehen. Aus dem Büro hinter der Rezeption tauchte der Josef Schernsteiner auf, der Chef des Kaiser Franz. »Für den Herrn Oberst ist der Seminarraum Sandling im 1. Stock reserviert, was mir übrigens gar nicht recht ist, denn den hätte ich selber gebraucht. Und außerdem war er ziemlich unverschämt. Das Internet wäre ihm zu langsam. Und ich möchte nicht unerwähnt lassen«, er hob den Zeigefinger, um die Bedeutung seiner Worte zu unterstreichen, »dass bei uns Rauchverbot in den Seminarräumen herrscht. Dagegen hat der Herr Oberst schon mehrmals verstoßen. Sagen Sie ihm das.« Die Manuela zischte verächtlich durch die Zähne. »Ich bin Gruppeninspektorin. Was, glauben Sie, wird sich der Herr Oberst von mir sagen lassen?«
»Schaut's, dass ihr das schnell erledigt. Ich will mein Haus nicht dauernd wegen sowas in der Presse haben.«
Mit einer wegwerfenden Handbewegung verschwand er wieder im Büro. Etwas schüchtern wies der Rezeptionist auf den Stapel Tageszeitungen hin, der am Rand des Tresens lag.
»Wenn die Herrschaften vielleicht einmal schauen möchten?«
Während Gasperlmeier sich, ohne rechtes Interesse, den Zeitungen zuwandte, lehnte sich die Manuela mit verschränkten Armen auf den Tresen und schenkte dem jungen Mann dahinter ein Lächeln.
»Michael, heißen Sie?« gurrte sie. »Ein schöner Name.«
Sie deutete auf das Metallschild, das der junge Mann an der Brust seines Steireranzugs trug. »Michael Geiswinkler«, stand da drauf.
»Was sollte das jetzt? Warum beschäftigte sie sich mit dem Rezeptionisten?«
»Hat der Herr Oberst Resch Sie auch schon vernommen?«
Die Manuela nahm ihre Dienstmütze ab und warf die Haare in einem eleganten Schwung zurück. Der junge Mann, so schien es Gasperlmeier, begann zu schwitzen. Vermutlich, weil sie ihm ein bisschen nahe kam.
»Ich? Wieso?«
»Na, haben Sie nicht in der fraglichen Nacht Dienst geschoben? Da muss sich doch die Polizei dafür interessieren, wer hier so ein- und ausgegangen ist, wenn jemand ermordet wird.«
»Ah, das. Ja, natürlich. Aber da kommen und gehen so viele Leute, vor allem an so einem Abend, da kann man sich unmöglich merken, ob die alle da wohnen oder ob sie vielleicht Gäste in der Bar sind und ob jemand in die oberen Stockwerke gegangen ist von den Leuten, die gar kein Zimmer haben, da hab ich doch keine Ahnung.«
Er fuhr sich mit zwei Fingern zwischen Kragen und Hals, um sich Luft zu verschaffen.
»Warum sind Sie dann so nervös?«
Die Manuela veranstaltete hier ein regelrechtes Verhör. Das war Gasperlmeier gar nicht recht. Seine Gedanken waren bei der Katharina und ihren zwei Prinzessinnen. Gestern waren sie erst um 11:30 nach Hause gekommen. Die Untersuchungen waren natürlich ergebnislos verlaufen. Und nach einer sehr kurzen Nacht hatte sie die Hillbrandt-Gretel abgeholt und zum Friseur gebracht. Die Neue, die Wienerin, die war schon in ihrem Auto gesessen. Trotz seiner Neugier hatte Gasperlmeier nicht viel von ihr gesehen.
»Aber in der Nacht, da können doch nicht so viele Leute kommen und gehen. Da muss doch ein Einzelner auffallen.«
Bevor der Michael noch antworten konnte, läutete das Telefon bei der Rezeption. Etwas stotternd, aber sichtlich erleichtert, meldete sich der Michael und besprach mit dem Anrufer die Einzelheiten einer Reservierung. Gasperlmeier hatte gerade die Schilling-Zeitung aus dem Stapel herausgesucht. Natürlich war ein Foto der Narzissenkönigin auf dem Titelblatt.
Wie war sich das bloß bis heute früh ausgegangen?
Und woher wollten sie wissen, dass der Mörder brutal vorgegangen war? Aber darunter tat es die Schilling-Zeitung wohl nicht. Die Manuela unterbrach ihn in der Betrachtung der Carola Hanser und zog ihn zu einem Ledersofa etwas abseits der Rezeption.
»Findest du nicht, dass der sich komisch benimmt?« flüsterte sie
und packte Gasperlmeier so fest am Oberarm, als wollte sie ihn dazu bewegen, den Michael Geiswinkler sogleich festzunehmen.
»Ja, da wär jeder nervös, wenn du ihm so kommst«, versuchte Gasperlmeier abzuwiegeln.
»Wie so?« Die Manuela richtete sich auf. Jetzt war Fingerspitzengefühl gefragt, dass keine Beleidigung dabei herauskam. Oder zumindest etwas, das die Manuela als eine solche interpretieren konnte. Obwohl, so sagte er sich im gleichen Moment, bei einer Frau beinahe alles, was man sagte, als Beleidigung aufgefasst werden konnte, wenn sie sich in der entsprechenden Laune befand. Sogar das, was man nicht sagte.
»Du hast ihn vielleicht ein bisschen unter Druck gesetzt«, sagte er schließlich, möglichst neutral.
»Unter Druck?« Schon war sie beleidigt. Er merkte es an ihrem Tonfall.
»Na, du hast ja eigentlich, genau genommen, mit ihm geflirtet, so die Haare und dich dann so zu ihm hingebeugt und so.«
Die Manuela rückte ihre Kappe zurecht und warf wiederum mit Schwung ihre Haare zurück. Jetzt war sie sichtlich eingeschnappt.
»Das müsstest du wissen. Das sind professionelle Verhörmethoden. Vertrauen gewinnen, beispielsweise.«
Sie lehnte sich zurück und verschränkte die Arme.
»Aber«, so musste Gasperlmeier zumindest innerlich zugestehen, »eigentlich hatte sie schon recht. Der Michael Geiswinkler hatte sich tatsächlich etwas seltsam benommen. Man konnte sein Verhalten jedoch, so fand Gasperlmeier, durchaus natürlicher Schüchternheit zuschreiben. Er war ja noch sehr jung.
Übrigens, schau.« Gasperlmeier hielt der Manuela die Schilling-Zeitung unter die Nase, in der Hoffnung, sie ablenken zu können.
»Sie haben's schon in der Schilling-Zeitung.«
Erst jetzt hatte er die Gelegenheit, die Titelseite genauer zu betrachten. »Missenmord im Ausseerland«, lautete die übergroße Schlagzeile. Das Wort »Narzissenkönigin« war ihnen wohl zu lang gewesen. Wahrscheinlich auch zu schwierig für die Leser. Die Christine hatte ihm einmal erklärt, in der Schilling-Zeitung müssten alle Sätze so kurz sein, dass normale Zweitklässler sie verstehen konnten. Und die Wörter in den Sätzen, die mussten auch kurz sein. Sonst waren die Schilling-Zeitungsleser überfordert.
»Einem hinterhältigen Mordanschlag«, las die Manuela vor, »ist gestern früh die frisch gebackene Königin des Narzissenfestes in Bad Aussee zum Opfer gefallen. Carola Hanser, 21, aus Ried im Zillertal, wurde gewaltsam vom Balkon ihres Hotelzimmers gestürzt. Vom Täter fehlt jede Spur.«
»Geh, hör auf!«
Er versuchte der Manuela die Zeitung zu entreißen, die sie aber mit einer raschen Handbewegung vor ihm in Sicherheit brachte.
»Was soll denn das?«
»Da steht ja eh nur ein Schmarrn drinnen.«
»Vielleicht«, schnappte die Manuela zurück. »Aber ich möcht's trotzdem wissen, was sie schreiben. Schau, da sind auch Fotos von den Eltern und von ihrem Freund. Sogar ein Kinderfoto haben sie aufgetrieben.«
Jetzt war Gasperlmeiers Interesse erwacht. Er holte seine Brille aus der Brusttasche und studierte die Fotos auf der zweiten Seite. Ein ziemlich aufgeganseltes Paar starrte ihm da entgegen, in Zillertaler Tracht. Er, ein ernst dreinblickender Dunkelhaariger, der offenbar gerade vom Friseur gekommen war. Die Frau sah total künstlich aus. Die Haare wirkten unnatürlich blond und füllig, die Lippen künstlich aufgespritzt, ein straffer Kugelbusen, der aus dem Dekolleté blitzte, verriet dem Kenner die Kunst des Chirurgen. Dabei konnte man am Hals erkennen,
dass die Frau nicht mehr jung war. Daneben ein Bild eines unauffälligen, ebenfalls dunkelhaarigen Burschen, der eine schwarze Sonnenbrille und am Hals ein Spinnennetz-Tattoo trug. Das musste der Freund der Toten sein. Der, so dachte Gasperlmeier bei sich, musste ja leicht zu finden sein. So viele Idioten, die sich ein Spinnennetz auf den Hals tätowieren ließen, konnte es ja nicht geben. Ganz rechts sah man ein Bild der Carola Hanser als Kind, auf dem nicht viel von ihr zu erkennen war. Sie trug einen Skihelm und einen Rennanzug. Unter dem Helm war nur etwas verschwommen, ein pausbäckiges Gesicht wahrzunehmen. Über den Rennanzug fielen zwei dünne, blonde Zöpfe. Gasperlmeier blätterte noch einmal zurück zur Titelseite. Irgendwas kam ihm am Foto der Carola Hanser im Ausseher-Dirndl komisch vor. Bei der Wahl hatte sie ja ein ganz anderes getragen. Aber wie kam dann die Schilling-Zeitung zu dem Foto? Außerdem pflückte die Carola auf dem Bild Narzissen. Und dazu hatte sie ja in der Königinnentracht gar keine Gelegenheit mehr gehabt. Irgendwo aber hatte er dieses Bild schon gesehen. Als er zum Tresen der Rezeption hinübersah, kam ihm die Erleuchtung. Er stand auf und schnappte sich ein Programmheft des diesjährigen Narzissenfestes. Das Titelfoto war exakt das, das auf der Schilling-Zeitung prangte, nur hatte man den Kopf der vorjährigen Narzissenkönigin durch den der Carola Hanser ersetzt. Wenn man genau schaute, stimmte auch der Blickwinkel nicht ganz. Die Carola schaute an der Narzisse vorbei, die sie gerade pflückte. »Schau dir das einmal an!« Gasperlmeier hielt der Manuela die beiden Fotos nebeneinander hin. Die brauchte nur einen Augenblick, um den Betrug zu bemerken. »Wahnsinn!« Ihre Augen wurden groß. »Die schrecken ja vor nichts zurück. Darf man das überhaupt?« Gasperlmeier zuckte mit den Schultern.
»Ah, da sitzen's ja. Und zu tun haben's auch nichts, außer Zeitung lesen.«
Der Oberst Resch war zur Tür hereingestürmt und schüttelte rücksichtslos seinen Regenschirm aus, so dass Gasperlmeier und die Manuela ordentlich bespritzt wurden. Missmutig besah Gasperlmeier die dunklen Wasserflecken auf Jacke und Hose, hielt aber den Mund. Hinter dem Resch traten drei weitere Beamte ins Foyer, darunter der Dunkelhaarige, den Gasperlmeier schon als Grausgruber kennengelernt hatte.
»Hallo!«
schrie die Manuela hingegen auf, als die Tropfen auf sie herunterregneten.
»Geh, seid's doch nicht so empfindlich. Bei euch herinnen regnet's doch eh dauernd, ne? Bist froh, dass wir dein Töchterl wieder auslassen haben. Wie heißt du schnell noch einmal?«
Gasperlmeier erhob sich. Am liebsten hätte er dem Oberst kräftig zwischen die Beine getreten, doch er beherrschte sich, wenn auch mühsam. Auf Formalitäten, so beschloss er, würde er gegenüber dem Herrn Oberst aber völlig verzichten.
»Gasperlmeier Franz, Bezirksinspektor«, antwortete er kurz.
Der Resch grinste süffisant.
»Bezirksinspektor, das schau her, ich hätte dich für einen Revierinspektor gehalten. Maximal.«
Trotz seines Zorns fiel Gasperlmeier auf, dass keiner der drei Begleiter des Oberst lachte. Der Resch faltete seinen Regenschirm zusammen und ließ ihn in den Ständer fallen.
»Wo sind wir?«
fuhr er Gasperlmeier unvermittelt an, so dass dieser zusammenzuckte.
»Seminarraum Sandling«, stotterte der. »Gemma«,
ordnete der Resch an, und die Manuela und Gasperlmeier stiegen hinter seinem Gefolge die Stiege hinauf. Der Oberst Resch machte sich nicht die Mühe, allen Platz anzubieten, und so wählten Gasperlmeier und die Manuela zwei Plätze nahe der Tür. Man konnte ja nie wissen. Als erstes zündete sich der Oberst eine Zigarette an.
»Die Lage ist so, meine Herren«,
die Manuela räusperte sich hörbar.
»Und Dame, ja, heute muss man ja schon bei jedem Schaß, den man lässt, darauf hinweisen, dass die Frauen auch mitgemeint sind.
Wieder lachte der Resch laut auf, doch niemand wollte seine Heiterkeit mit ihm teilen. Der Grausgruber, der ihm direkt gegenüber saß, verzog den Mund zu einem hilflosen Grinsen.
»Ja, also, der Fall ist praktisch gelöst. Beziehungstat. Es gibt da einen Freund, der flüchtig ist. Er muss vorgestern Abend in Bad Aussee gewesen sein an dem bewussten Wahlabend und auch noch am Morgen danach.«
Der Resch knallte ein Foto auf den Tisch, das etwas unscharf den Kopf eines jungen Mannes zeigte. Gasperlmeier konnte es sich sparen, die Brille herauszuholen und sich das Foto genauer anzusehen, denn das hätte sicher wieder einen unmotivierten Heiterkeitsausbruch seitens des Herrn Oberst zur Folge gehabt.
»Wir bekommen auch Fotos?« wagte die Manuela zu fragen.
Der Resch schnaubte.
»Wenn's wollt's, aber ihr braucht's euch darum gar nicht zu kümmern. Ich habe euch nur der Vollständigkeit halber hierher gebeten. Ihr macht dann Haus zu Haus.«
Die Manuela und er schauten sich ratlos an. Wie sollten sie Befragungen möglicher Zeugen durchführen, wenn ihnen nicht einmal ein Foto eines Verdächtigen zur Verfügung gestellt wurde?
»Sein Motiv?« fragte nun der Grausgruber.
Er hatte sich ebenfalls eine Zigarette angezündet und vernebelte gemeinsam mit dem Resch die Atemluft.
»Wie immer, Eifersucht! Sie wird halt bei dem ganzen Rummel einen anderen kennengelernt haben. Vielleicht war er von vornherein nicht einverstanden mit der Teilnahme an diesem Zirkus. Es kommt zum Streit, zu Auseinandersetzungen und, Bumsti, legt sie schon im Kies unten.«
Die Manuela mischte sich erneut ein. »Das konnte nicht gut gehen«, dachte Gasperlmeier bei sich.
»DNA-Auswertung und Handydaten?« fragte sie.
Der Resch grinste.
»Schlaues Kopferl! Haben wir gut aufgepasst beim letzten Kurs, was?«
Er dämpfte die Zigarette im Aschenbecher aus. Der war ein scheußliches Monstrum aus Glas mit einem Abbild von Kaiser Franz Josef und seiner Sissi auf dem Boden. Womöglich, so dachte Gasperlmeier bei sich, hatte er seinen Stummel genau im Auge von der Sissi ausgedrückt.
»Ist zwar unwesentlich, aber damit ihr Ruhe gebt. Die Handy-Auswertung hat nichts Außergewöhnliches ergeben. Ist ja nichts Besonderes, wenn sie mit ihrem Freund telefoniert und mit ihren Eltern und so weiter. Da war nichts Verwertbares dabei. Und mit der DNA gibt's noch Schwierigkeiten. Verunreinigt, zu geringes Sample, die jammern halt. Aber wir werden sie schon auf Trab bringen.«
Gasperlmeier musste an die Fingernägel der Carola Hansa denken, unter denen man nun Fremdgewebe gefunden hatte. Lila waren die lackiert gewesen.
»Wie heißt der Freund?« fragte Gasperlmeier, um nicht der Manuela gegenüber blöd dazustehen. Schließlich war er ihr Vorgesetzter.
Der Resch verzichtete auf blöde Sprüche, warf Gasperlmeier aber dennoch einen abschätzigen Blick zu, bevor er antwortete.
»Kirchgatterer, Florian Kirchgatterer, aus Ginzling im Zillertal. Nach dem suchen wir jetzt. Ihr zwei?«
Er deutete mit gespreiztem Zeige und Mittelfinger auf Gasperlmeier und die Manuela.
»Ihr sucht mir Zeugen. Im Hotel, im Kurhaus, im Café Lewandowski, an der Schirmbar, vor dem Kurhaus, im Bierzelt. Irgendjemand muss ja etwas bemerkt haben, wen gesehen haben, der mit der Carola Kontakt aufgenommen hat, der vielleicht Streit gehabt hat mit ihr oder ihr zu nahe getreten ist. Vielleicht erinnert sich auch jemand an den Kirchgatterer. Geh, Grausgruber, gib den beiden doch ein Foto von ihm.«
Der nahm zwei Fotos vom Stapel und reichte sie an die Manuela und Gasperlmeier weiter.
»Ja, und bevor ich's vergesse, die Rossknödel- und Schmieraktion? Habt ihr da schon was Konkretes?«
Die Manuela war schon im Begriff, vor ihm das Wort zu ergreifen, doch Gasperlmeier legte ihr die Hand auf den Arm, um sie daran zu hindern.
»Der Pensionist, der ist befragt worden. Kein Alibi, aber er lebt allein. Er hat uns eine Nachschau gewährt. Wir haben keine Sprühfarbe und auch keine Rossknödel gefunden.«
dass auf der Weide neben dem Haus des Friedrich drei Pferde grasten, das musste man dem Resch ja nicht auf die Nase binden. Und von der Anwesenheit der Johanna musste er auch nicht unbedingt erfahren, zumindest nicht von ihnen. Und eine der Jugendlichen befragt, die hat für die Nacht ein Alibi. Wir müssen also weiter ermitteln.
Das Töchterl, das habe ich mir ja selber zur Brust genommen. Die dürfte wohl in dieser Sache unschuldig sein. Ach, wenn sie mir sonst alles andere als unschuldig ausschaut.
Er grinste anzüglich. In Gasperlmeier stieg schon wieder ein solcher Zorn hoch, dass er sich auf die Zunge beißen und die Fäuste unter der Sitzfläche seines Stuhls ballen musste, bis es wehtat. Die Manuela klopfte ihm begütigend auf den Unterarm.
»Wir hätten eigentlich das Oldtimer-Treffen, die Absicherung«, quetschte Gasperlmeier schließlich hervor, »einerseits, um endlich hier wegzukommen, andererseits sich an den eigentlichen Dienstplan erinnernd.«
»Scheiß auf die Oldtimer, die werden allein auch nach Grundlsee finden.«
Der Resch hatte zu seiner üblen Laune zurückgefunden. Gasperlmeier hatte das Gefühl, entlassen zu sein, und stand auf. Er bekam ohnehin keine Luft mehr.
»Wir gehen jetzt zum Parkplatz.«
Gasperlmeier sah auf die Uhr.
»Gerade 8 vorbei, da werden sich die Oldtimer schon sammeln. Wenn die dann weg sind, ist immer noch Zeit genug für unseren Auftrag.«
Im Streifenwagen herrschte eisiges Schweigen. Die Manuela war, so schien es, mit seiner Entscheidung, zunächst einmal seinem Dienstplan und nicht dem Oberst Resch zu gehorchen, nicht einverstanden. Wir hätten im Hotel jetzt schon mit den Befragungen anfangen können. Der Ton war, so fand er, durchaus vorwurfsvoll. Trotz der frühen Stunde waren schon einige Fans der alten Klapperkisten zum Parkplatz hin unterwegs, wo die Oldtimerfahrt ihren Ausgang nehmen sollte. Gasperlmeier bog in die Altausseer Straße ein, wendete und stellte sein Fahrzeug am Straßenrand ab. Tatsächlich hatten sich schon ein paar Dutzend Begeisterte eingefunden, fast ausschließlich Männer aller Altersstufen.
»So«, sagte er, »jetzt schauen wir uns einmal die Autos an. Du kannst ruhig ein paar Blicke auf die Pickerl und die Reifen werfen.«
Er beschloss, das entrüstete Zischen der Manuela zu ignorieren.
»Servus, Gasperlmeier!«
Er traute seinen Augen nicht. Da stand der Kals Friedrich und polierte mit einem Rehleder am Kotflügel seines alten Mercedes herum. »Das soll ein Oldtimer sein?«
Gasperlmeier war überrascht.
Tatsächlich kannte er den alten Kübel des Friedrich nur als ziemlich verstaubte, heftig qualmende Lärmquelle, wenn der überhaupt einmal damit fuhr. Der Friedrich richtete sich auf.
»Guten Morgen, die Dame. Vielleicht eine Mitfahrt in einem historischen Fahrzeug gefällig?«
Die Manuela kicherte. »Was gab es da zu kichern?«
Sicher, der Friedrich hatte den Wagen geputzt und so sah er ganz manierlich aus.